Schönen guten Morgen. Es ist voll das super Wetter draußen. Boah, es ist wieder laut. Ja, und wir gehen heute noch raus. Und die Kerstin hat mir vorher gesagt, du musst sofort anfangen, weil wir sind schon wieder zu spät. Und dann reißt es voll ein. Und dann passt es überhaupt nicht. Also fangen wir gleich an. Ja. Ein paar sind noch dazugekommen. Jetzt heute Morgen, wer ist das? Mal die Eva. Ah, servus. Sehr schön, ja. Eigentlich bist du nicht zum Übersehen, aber ja. Da hinten schon, gell. Okay. Wir haben gestern ja wir haben gestern versucht, so einen Anlaufweg zu nehmen. In welcher Zeit spielt Daniel, was spielt sich da alles ab? Wir haben gesehen, das ist politisch ein Riesendurcheinander. Weltpolitisch geht alles drunter und drüber. Und dann lesen wir im ersten Vers vom Buch Daniel im Jahr 3 der Königsherrschaft Joachims. Und das verknüpft uns mit der Weltgeschichte. Weil das wissen wir, wann es war, und das ist 605 vor Christus. Da haben wir schon ein bisschen was angeschaut und hinten in eurer Mappe habt ihr die weiteren Details dazu. Und dann in Vers 2 steht, und der Herr gab. Und wir haben schon gehabt, dass das dreimal vorkommt in diesem Kapitel. Am Anfang, am Schluss und in der Mitte kommt dieses Unterhergab. Und da möchte ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte mit euch jetzt ganz kurz noch hineinschauen. Wo kommen diese jungen Leute eigentlich hin? Zunächst einmal kommen sie aus Jerusalem. Und was wissen wir über Jerusalem aus der Bibel? Tragen wir einfach mal ein bisschen zusammen, damit wir hineinfinden, was da eigentlich abgeht. Ja? Was wissen wir über Jerusalem? Einfach ganz spontan, was fällt euch ein? Wie? Eine gemauerte Stadt. War es eine große Stadt? Eigentlich nicht so, ne? Okay, was wissen wir noch? Der Tempel steht dort. Der Tempel, den Salomo gebaut hat, also nicht der da. Das ist der Tempel, der nachher von Herodes, wie sagt man heute, gepimpt wurde. Ja, also der hat den voll aufgemotzt. Der Tempel von Salomo, der war viel kleiner, der war in etwa hier, da, wo diese Mauern durchgehen. So, das war so 50 Ellen Quadrat. Das war viel kleiner, aber der Tempel stand dort. Und was hieß das, wenn der Tempel dort stand? Was bedeutet das geistlich? Was wissen wir darüber? Ja? Da ist Gott. Hat das Gott zugesagt gehabt? Ja? So, und das ist jetzt nämlich eine wichtige Sache. 2. Könige 23, Vers 7. Da gibt Gott eine Warnung raus, auch Juda will ich vor meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe. So, was ist der Unterschied zwischen Juda und Israel? Das sind kleine Details, die hier stehen, aber was ist der Unterschied? Ja? Okay, können alle mit diesem Begriff was anfangen? Nordreich heißt 10 Stämme Israels. Ja, das ist der größere Teil, die waren im Norden angesiedelt. Hinten in der Bibel habt ihr normalerweise Karten drin, da findet ihr das wieder. Südreich war Juda und Benjamin. Das war der kleinere Teil. Also Gott sagt, und das Nordreich Israel, das wurde 722 platt gemacht. Samaria ist 722 gefallen und die Assyrer haben da die Leute deportiert, die waren ziemlich brutal. Hauptstadt war Ninive, kennen wir heute auch unter Mossul. Mosul ist Ninive. Okay? Und das ist interessant. Ninive und Mosul, die waren schon immer brutal und da geht es noch immer brutal zu. Das ist halt eine spannende Geschichte. Aber was haben die Assyrer gemacht? Die sind wo eingefallen und dann haben sie gedacht, damit die Leute dort, die wir jetzt besiegt haben, nicht wieder aufmüpfig werden, nehmen wir die oder einen Großteil und verpflanzen es irgendwo hin, wo wir auch wen besiegt haben. Und von anderen Orten, wo wir wen besiegt haben, die nehmen wir und pflanzen es nach Samaria. Und jetzt hast du in Samaria dieses komische Mischmasch von Leuten, wo du nicht weißt, was sind das jetzt eigentlich für Leute. Und irgendwann sind schlimme Dinge passiert und dann haben diese neu angesiedelten Leute von Samaria gesagt, wir werden immer von wilden Tieren überfallen und uns geht's nicht gut. König von Assyrien, du musst uns Priester schicken, die da von diesem Gott, der da irgendwie vor Ort regiert, Priester sind. Und dann haben sie noch ein paar gefunden. Und die haben dann ihnen die 5 Bücher Mose beigebracht. Aber gleichzeitig haben sie alles Mögliche noch mitgebracht gehabt von ihren Heimatorten. Also war das eine komische Mischmaschgeschichte. Und das ist das, was wir im Neuen Testament noch finden unter die Samariter. Ja, Samaria war immer so für die im Süden, das ist irgendwas, aber nicht wirklich wir. Okay? Das ist also die Geschichte dahinter. Und Gott sagt, Juda, passt auf, euch werde ich auch von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe. Auch Jerusalem und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Okay, was ist die Brisanz dahinter? In der Bibel steht Jerusalem eigentlich immer für den Ort, wo Gott gesagt hat, hier bin ich zu Hause, hier wohne ich. Das ist mein Wohnsitz. Und der Gegensatz dazu ist Babel. Babel ist immer der Ort, wo irgendwie das Machtgebiet dessen ist, der sich gegen Gott stellt. So, und jetzt treffen da zwei komplett konträre Kulturen aufeinander. Die Kultur des Lebens und die Kultur des Todes, wenn du so willst. Und jetzt fragt man sich natürlich, oder ich hätte mich gefragt, wenn ich der Daniel gewesen wäre, ja, wie ist das jetzt? Wie ist es möglich, dass Nebukadnezar mit seinem feindlichen Heer die Stadt einnehmen kann und uns deportieren kann? Wie kann es möglich sein, dass Gott verliert? Wie ist das möglich? Sind die Götter von Nebukadnezar womöglich doch größer und stärker? Sind das die richtigen Götter? Und dann, wo kommen sie hin? Nach Babel. Nun, Babel war eine Weltstadt. Im Vergleich dazu Jerusalem, ein nettes kleines Provinzstädtchen. Was wissen wir aus der Antike, was es in Babel gab? Ja? Die hängenden Gärten, eines der antiken 7 Weltwunder. Das war irre, was da stand. Das kannst du dir vorstellen, du kommst als junger Mensch, als Teenager und du siehst all diese Dinge und du fängst dich an zu fragen, das ist größer, das ist mächtiger, das ist prächtiger. Das Heer hat offensichtlich auch unseren Gott besiegt. Also wer ist jetzt, ist die Sache mit unserem Gott überhaupt real? Stimmt das alles? So, wer weiß, was das ist? Das da? Ja, hat das schon mal wer live gesehen? Du hast es schon mal gesehen? Jawohl, das ist beeindruckend, oder? Das ist riesig. Also, das gibt es noch in Berlin im Museum. Und ein Riesenteil, das war aber noch nicht einmal der Haupteingang. Ja? Und du kommst als junger Mensch hin. So, ich möchte diesem Satz jetzt mal ein bisschen nachgehen. Wie ist es, wenn in deinem oder meinem Leben etwas passiert, das du nicht einordnen kannst? Was passiert dann in deinem Denken? Ein guter Freund stirbt. Du verlierst deinen Job. Was machst du mit solchen Sachen? Jerusalem fällt. Was war das Denken der Kreuzritter im Mittelalter? Wisst ihr das? Ein Heer, das das Banner, das auf dem Banner das Kreuz Christi trägt, kann nicht besiegt werden. Warum? Mein Gott ist ja mit ihnen. Jerusalem und der Tempel kann nicht fallen. Warum? Da wohnt doch Gott und Gott ist der Allmächtige. Wieso kann es trotzdem fallen? Wieso kann ich trotzdem in Gefangenschaft geraten? Was macht man mit diesem Satz? Was macht man damit? Oder ich frage mal andersrum. Wenn ich Christ bin, passiert mir dann nie was Schlimmes? Kann ja gar nicht sein, oder? Weil Gott ist auf meiner Seite. Stimmt dieser Satz? Aber was ist, wenn mir was Schlimmes passiert? Was denke ich dann? Ist Gott auf meiner Seite? Oder? Du fängst an zum Zweifeln, ist ja logisch. Also mir geht es auch so. Gell? Ich stehe da nicht drüber. So. Was bedeutet dieser Satz in diesem geistlichen Denken? Und wenn Gott es erlaubt, dass Jerusalem fällt und dass die Leute aus Jerusalem in Gefangenschaft geraten, was könnte das bedeuten? Kam das überraschend? Was hat Gott vorher getan? Und das ist jetzt wichtig, ja? Was hat Gott vorher ständig getan? Was hat er da? Schlaft sie alle? Er hat sie gewarnt. Okay, da gab es Warnungen. Wie ist das, oder? Achtung. Durch wen hat er sie gewarnt? Propheten. Und was haben die Propheten gesagt? Umkehren. Okay. Die Bettdecke umkehren, oder? Was wäre das neutestamentliche Wort hier? Buße tun. Okay. Umkehren. So, Gott warnt und sagt, passt auf, ihr seid falsch unterwegs. Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, bereut, dann wird was Schlimmes passieren. Ich werde euch von meinem Angesicht wegtun. Das sagt er immer wieder. So, ist das ein Prinzip, das ich in der Bibel finde? Oder kommt Strafe und Unglück Gottes immer unangekündigt. Strafe kommt nie unangekündigt. Das ist wichtig. Ja? Strafe kommt nie einfach zack. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wenn das so ist, dann heißt das und bedeutet das, Gott ist nicht willkürlich. Gott ist nicht einfach einer, der sagt, naja, jetzt gehen sie mich gerade ein bisschen an, jetzt fahren wir mal mit der Walze drüber, oder? Und genau das tut Gott eben nicht. Er sagt immer, passt auf, wir haben eigentlich ganz klar gesagt, was Sache ist. Ich habe euch dargelegt, wie man mit mir lebt. Ich habe euch Segen und Fluch vorgelegt, Leben und Tod. Du kannst wählen. Wenn du meine Wege verlässt, dann wird, Achtung, was passieren. Das ist nicht, weil ich dir böse bin, sondern weil das Prinzip ist, wenn du das Leben verlässt, wo landest du? Im Bereich des Todes. Also Gott ist nicht einfach einer, der sagt, so, jetzt war es böse, also Knüppel, buff. Sondern er sagt, pass auf, wenn du nicht bei mir bleibst, dann ist die logische Konsequenz davon, du landest irgendwo dort, wo es dir dann eben gar nicht gut geht. Wo du Strafe erlebst, wo du ungute Dinge erlebst. So, jetzt wissen wir aber auch von Hiob, dass manchmal das eine oder andere passieren kann, das unangekündigt kommt. Aber in der Bibel kommt Strafe oder Gericht nie unangekündigt. Was hingegen kommt unangekündigt? Ein Anruf. Was kommt unangekündigt? Unglück. Und was kommt Positives unangekündigt? Segen und Gnade, oder? So, und das ist spannend. C.S. Lewis zum Beispiel sagt, Gott hat mich überrascht mit Freude. Gnade kommt einfach so. Aber Strafe und Gericht nie. Und das ist etwas, was hindeutet auf das Wesen, auch wie Gott ist. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig. Diese jungen Teenager mussten anfangen zu begreifen, das, was uns hier passiert, ist keine Willkür. Nein. Das ist die logische Folge dessen, wie wir gelebt haben oder wie unsere Anführer gelebt haben. Dass Gott sich gnädig dann doch zuwendet und sagt, nein, ich mache es anders. Das passiert so. Was sagt Paulus in Römer 5 über Gottes Liebe? Gottes Liebe ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Wann? Als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht gesagt, so, pass auf, meine Güte, meinen Segen, meine Liebe, meine Gnade kriegst du, wenn du das und das tust, dann werden wir es vielleicht überlegen, ob ich zufrieden bin mit dir. Vielleicht. Nein, Gott kommt einfach und sagt so, kübelweise Segen, einfach einmal puff drüber. Warum? Weil ich dich liebe. Gericht ist aber immer in Warnung. Und wenn ihr dem einmal nachgeht, das ist ganz, ganz spannend. Welche Propheten sind euch so geläufig im Alten Testament, wo ihr sagt, das waren so ziemlich die verrücktesten Typen, die es gab. Die haben so die wildesten Sachen getan oder tun müssen. Wer fällt euch da alles ein? Der Samuel? Wieso der Samuel? Der hat viel umgebracht. Der Elia, ja, okay. So, Jeremia. Naja, wer mit rumliegen, wer war das? Was hat der Jeremia alles tun müssen? Wer weiß das? Schriftrolle essen? Ja? Mit einem Joch in der Gegend rumlatschen? Was hat er noch müssen? Unterwäsche begraben? Wie? Nackt herumlaufen. Ja, das war der Jesaja, glaube ich. Ich glaube fast, dass der Jesaja nackt rumlaufen musste. Und das sind alles Dinge, die die Propheten nicht selber auf die Idee kommen, sondern Gott sagt ihnen, mach das. Wer war auch noch so ein Prophet, der im Auftrag Gottes etwas Verrücktes tun musste? Der Hosea. Okay. Hosea, wann hat Hosea gelebt und gewirkt? Wer weiß das ungefähr? 750 vor Christus. Was habe ich euch vorher gerade erzählt? Wann ist Samaria gefallen? Das Nordreich. 722. Okay, was bedeutet das? Gott sagt, ihr hört nicht. Ich wollte nicht sehen und nicht hören. Also muss ich was Verrücktes anstellen. Hosea, du gehst hin und heiratest eine Prostituierte. Und mit der hast du Kinder. Und wenn die Leute fragen, was das soll, dann sagst du, genau so seid ihr. Genau so seid ihr. Ihr seid Gott davongelaufen. Ja? Das heißt, Gott tut eine Art, wie soll ich das sagen? Ist eine Art Erlebnispädagogik, was er da macht. Ja? Er sagt, ich muss jedes Mittel, das mir zur Verfügung steht, anwenden, damit die checken, es ist höchste Gefahr. Wenn keine höchste Gefahr ist, reden die Propheten normal. Wenn höchste Gefahr ist, dann führen sie alle möglichen wüden Dinge auf. Der Jeremia, wann hat der gewirkt? Das wissen wir inzwischen schon. Genau in der Zeit, wo Daniel beginnt. Also ein bisschen vorher und dann noch in die Zeit des Exils, wo die weg sind. Warum? Wieder, weil Gott sagt, pass auf, ihr müsst umkehren. Es ist höchste Gefahr. Und wenn ihr Ohren habt und nicht mehr hört, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, das ist dann Twitter auf Alttestament oder sonst irgendwas. Also der bombardiert es zu mit Nachrichten. Wenn Jesus mit Gleichnissen redet, wir machen jetzt ein bisschen einen kurzen Ausflug, das ist ja immerhin Mini-Bibelschule, wieso tut er das? Weil die Leute Ohren haben und nicht hören können. Also sagt er, ich muss ein Mittel finden, das so einfach zu verstehen ist, damit du checkst, Achtung, auf, umkehren. Das da passiert oft einfach so, wo Gott sagt, ich stelle mich trotzdem zu dir. Du hast alles verbockt, du hast alles versaut, du hast alles ins Sand gesetzt, weißt du was, ich liebe dich trotzdem. Ob du es dann annimmst oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. So, aber das steckt hier hinter diesem Satz. Und der Herr gab. Und das muss man sich einfach einmal vorstellen. Du bist ein junger Mensch und du denkst, wie kann es sein, dass der Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich wohnen auf ewig, dass der von einem Heiden, von einem König, der mit Gott nichts am Hut hat, wie kann es sein, dass der platt gemacht wird? Und Daniel schreibt auf, und der Herr gab. Er musste nach und nach lernen, dass das, was da passiert, nicht zufällig passiert. Gott hat nicht verloren, Gott ist nicht schwächer, sondern es ist alles in Gottes Plan. Und es geht so weit, dass in der Bibel sogar steht, Nebukadnezar ist Gottes Knecht, Gottes Werkzeug. Und das sollte Nebukadnezar später dann auch einmal noch kapieren, dass der Daniel ihm sagt, die Macht, die du jetzt hast, das ist nicht, weil du der Größte und der Schönste und der Beste bist, sondern weil Gott sie dir gegeben hat. Also pass auf. So ein Mist, gell? So, also lesen wir noch eine Spur weiter. Also die jungen Menschen, die kommen irgendwo aus einem kleinen Kaff am Rande der Wüste Judäas in eine Hochkultur. Babylon war eine Hochkultur. Und dann steht hier in Vers 4, der König befahl Aschpenas, dem wichtigsten seiner Eunuchen, Israeliten herbeizubringen, und zwar aus der königlichen Nachkommenschaft und von den Vornehmsten. Also er will die High Society haben, Knaben, an denen kein Makel war und die von schönem Aussehen waren und begabt für jede Wissenschaft, reich an Kenntnissen und von rascher Auffassung und fähig waren, im Palast des Königs in den Dienst zu treten. Also Mädels, es gibt noch Hoffnung. Es gibt also wirklich scheinbar kluge und clevere und auch schöne, steht hier zumindest, ne, dass es ein paar gegeben hat. Also, nicht nur reich und schön, sondern auch clever. Auf jeden Fall, und er sollte sie unterrichten in der Schrift und Sprache der Chaldäer. Was ist damit gemeint? Damit ist die gesamte geistige und geistliche Bildung der Babylonier gemeint. Das heißt, diese jungen Menschen kommen im aufnahmefähigsten Alter und werden jetzt total in die kulturelle und geistige sowie geistliche Welt der Babylonier eingetaucht. Und das war durch und durch religiös. Also damals wurde nicht getrennt zwischen Kirche und Staat, wenn du so willst. Ja. Also da, Religion gehört jetzt nun halt einmal auch mit auf den Schulplan. Nein, diese Ausbildung war durch und durch religiös. Das sehen wir dann später immer wieder, dass der König die Wahrsager holt und die Sterndeuter und. Das waren alles hoch ausgebildete Wissenschaftler zu der damaligen Zeit, aber das war halt alles Mischmasch verknüpft. Und da hinein werden diese jungen Leute jetzt hineingeschmissen. Das war eine Art Gehirnwäsche pur. Und was steht über Daniel? Was macht Daniel? Daniel aber, wenn ihr ein Bibelstudium machen wollt mit sehr überraschenden Wendungen, dann geh einfach diesen kleinen Wörtchen aber einmal nach. Es ist wirklich ein sehr lohnendes Bibelstudium. Wo kommen diese aber vor? Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Ich habe schon mal gedacht, ich möchte unbedingt einmal eine Bibelwoche machen mit nur mit den Wörtern Ja, Nein, Wenn und Aber. Musste mal nachgehen in der Bibel. Daniel aber. Eins der ersten Abers, nur als kleiner Denkaufhänger, Gott sagt dem Lot, ich hol dich da aus Sodom und Gomorra raus. Schau nicht zurück. Flüchte nicht in eine andere Stadt, sondern geh in die Berge. Was sagt Lot? Und da steht einfach Lot aber. Und er macht genau das Gegenteil. Und du denkst, wie blöd kannst du sein? Ja. Lot aber. Okay. Also, ihr könnt dem Wörtchen einmal nachgehen. Hier ist es positiv. Daniel aber. So, und dann lesen wir noch, Kerstin, wann ist Pause? Ich habe Viertel nach. Okay, gut, das schafft man noch. Dann kommt etwas dazu. Habt ihr euch da einen Kopf drüber gemacht mit den Namensänderungen? Was hat das eigentlich auf sich? Wieso werden die deren Namen geändert? Was denkt ihr? Ja, das ist einmal das eine, man hat Macht über diese Person. Ja. Name gibt Identität, noch viel mehr als heute. Ja. Heute suchen meistens die Eltern ja einen Namen aus, der gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ne. Und dann siehst du, was so Modenamen sind. Unsere Tochter, die Älteste, die heißt Lisa, und als das meine Oma gehört hat, wisst ihr, was sie gesagt hat? Na, so ein altmodischer Name. Also das war in ihrer Kindheit scheinbar ein Modenamen, der dann ganz altmodisch geworden ist. Ja, so, aber man sucht halt Namen aus, die einem gefallen. In der Bibel war das aber ein bisschen anders. In der Bibel war es so, dass die Eltern ihr Kind 8 Tage lang beobachten und im Gespräch mit Gott dann diesem Kind einen Namen geben mussten, dass dieses Kind beschreiben sollte. Den Charakter und seine Wesensbestimmung, seine Zukunft. Das heißt, wenn die Mama oder der Papa dann das Kind beim Namen gerufen hat, hat das Kind immer gehört, was seine Geschichte, was seine Zukunft und was seine Bestimmung war. Und hier wird jetzt diese Bestimmung, das, was sie sein sollten, wird komplett geändert. Und Namensänderung war Königsrecht. Der König konnte das machen, weil er Macht hatte. So, Daniel bedeutet, mein Richter ist Gott. Mein Richter ist Gott. Und er bekommt einen neuen Namen, einen babylonischen Namen, nämlich Belshazzar. Bel ist eine babylonische Gottheit. Unter dessen Schutz soll er nun leben. So ganz am Rande, was macht Daniel mit diesem Namen? Wer weiß das? Hört er auf diesen Namen? Wir kommen da noch drauf, je nachdem, wie wir Zeit haben. Daniel hört nie auf diesen Namen. Er sagt, du kannst mich nennen, König, wie du willst. Das ist mir völlig wurscht. Ich habe einen anderen Namen. Hier, Hanania, Jahwe ist gnädig. Der wird in Schadrach umbenannt. Ich bin in Ehrfurcht versetzt. Vor wem? Vor den babylonischen Göttern. Dann haben wir den Michael, das kennen wir. Ne? Wer ist wie Gott? El ist immer Gott. Und wenn ihr irgendwo ein Ja drin habt, dann ist das die Abkürzung für den Bundesnamen Gottes, Jahwe. Also das deutet dann alles da so drauf hin. Also wer ist wie Gott? Und er wird zu Meschach. Und Meschach bedeutet der, der zu Marduk gehört. Das ist wieder eine babylonische Gottheit. Spannend. Du gehörst jetzt zu Marduk. Und was sagt der Michael? Der war ein Kärntner und der hat gesagt, das ist mir leid wurscht. Sicher nicht. Ja. Interessant. Okay, und dann haben wir noch den Asaria. Dann haben wir wieder das Ja drin. Jahwe hilft und der wird Abednego. Und Abed kennen wir vielleicht. Das ist Aramäisch. Auf Hebräisch ist es Ebed. Auf Arabisch ist es Abd, Abdallah, was heißt das? Von wem? Diener Gottes, ja. Ebed Jahwe ist der Diener oder der Knecht Gottes. Das ist ein Titel, der aus dem Jesaja-Buch kommt, der auf Jesus bezogen wird. Und da heißt es, okay, Asaria, du bist nicht mehr derjenige, der immer hört, Jahwe hilft, sondern du bist jetzt der Knecht dieses Gottes, dieses babylonischen Gottes Nego. Es ist der Gott, der den Königen das Zepter verleiht und der Gott der Schreiber. Also, und in diesem Konflikt, braucht ihr das noch? Okay. In diesem Konflikt landen jetzt diese jungen Leute, sie müssen das zuerst einmal verarbeiten, dass der Herr gab. Und zuerst einmal checken, nein, es ist nicht so, dass das jetzt zufällig passiert. Und es ist auch nicht so, dass der babylonische König und die babylonischen Götter unseren Gott besiegt haben. Nein, der Herr gab. Und jetzt landen sie trotzdem in dieser Welt und die werden dieser religiösen und geistigen Gehirnwäsche unterstört. Sie müssen die Sprache und die Schrift der Chaldäer lernen. Und Daniel nimmt sich aber in seinem Herzen etwas vor. Er sagt, okay, ich lerne die Sprache Babylons, aber ich vermische mich nicht damit. Ich bin jetzt nun mal da, aber ich gehe einen anderen Weg. Und das sind letztlich auch die Möglichkeiten, die wir heute haben. Was ist in Babel passiert? Wir wissen das aus der Geschichte. Einige, die sind einfach in der Kultur aufgegangen. Die haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir schon mal in Babel, hier gibt es riesige Möglichkeiten. Die haben sich einfach angepasst, wurden Leute von dort, haben die Geschäfte gemacht, sie waren ja kluge, clevere Leute. Es waren ja keine Deppen, die da entführt wurden. Ne? Zuerst wurde die Oberschicht abtransportiert. Und viele davon haben gesagt, super, die Chance meines Lebens, ich kann Big Business machen. Und die haben das auch gemacht. Die sind einfach in der Kultur aufgegangen. Ich übersetze das einmal für uns heute. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann gehörst du eigentlich in eine andere Welt. Dann ist dein König ein anderer als hier in dieser Welt. Und du hast immer drei Möglichkeiten, wie du lebst. Entweder du passt dich ganz an und du sagst dann vielleicht, ja, ich bin Christ und irgendwer fragt, ja, und wo ist jetzt der Unterschied? Kennt man und du kennt man gar keinen Unterschied. Du bist der wie jeder andere auch. Die Bibel redet davon, oder Jesus redet ganz konkret davon, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also wenn du zu mir gehörst, gehörst du zu meinem Reich und das ist nicht von dieser Welt. Hier ticken die Uhren anders. Du lebst zwar in dieser Welt, du lebst in dieser Welt als Botschafter von meiner Welt, aber du gehörst zu meinem Reich. So, und jetzt kann ich mich aber komplett assimilieren. Ich gehe auf in der Kultur, man sieht keinen Unterschied mehr. Ich werde einer von denen. Gibt's. Die zweite Möglichkeit ist, du schottest dich ab. Ja? Du verkriechst dich hinter Ghetto-Mauern. Das erste, man wird, die Kultur saugt dich ein und verliert die Kraft. Und du verlierst die Kraft in dieser Welt, irgendwie was anders zu machen. Diese Kirche, mit der wir es heute zu tun haben, die ist ganz, ganz stark assimiliert. Da sehe ich es kaum. Da spielen fast dieselben Regeln wie in der Welt da. Ne? In vielen Bereichen. Oder das Zweite ist dann, du schottest dich ab, du verkriechst dich ins Ghetto. Vor lauter Angst oder aus lauter Angst vor dieser bösen Welt kapselst du dich von den Menschen ab. Und es gibt viele fromme Christen, die leben in einem christlichen Ghetto. Die haben nur christliche Freunde, die lesen nur christliche Bücher, die hören nur christliche Musik, die gehen nur in die christliche Schule. Ich weiß nicht, was es noch alles christlich gibt. Ich weiß nicht, ob es christliche Lebensmittel gibt oder sonst irgendwas. Aber man verkriecht sich so in die eigene Welt Und man hat dann sogar eine eigene Sprache, die ein Nicht-Eingeweihter gar nicht mehr versteht. Ja? Ist dir das einmal aufgefallen? Du musst einmal anhören, wie manche Leute beten. Ich finde das immer interessant. Auf Englisch ist das noch interessanter. Da switchen manche dann um in so King James-Sprache. Hast du das einmal gehört? Hast du noch nie gehört? Das ist voll witzig. Und du denkst dir, was tust du eigentlich? Red irgendein Mensch so? Ja. Bei uns in der Gemeinde, da heißt es auch immer am Ende, da sagt die Pfarrerin immer, empfanget den Segen. Und ich denke mir immer, wieso sagt sie das so? Wieso empfanget jetzt irgendwer irgendwas? So red's doch nicht, oder? Der Chor dient dir mit jetzt einem Lied. Ich habe immer gedacht, der Chor singt, wenn er ein Lied singt. Und dann gibt es so ganz viel frommes Zeugs, ja, wo du sagst, du kannst dich einfach verkriechen und du gehst deinem Auftrag, den du hättest in dieser Welt, völlig verloren. Du verkriechst dich. Und du machst keinen Unterschied mehr. Ja, man will mit dieser bösen Welt nichts zu tun haben. Du kannst dich abschotten. Und dann kommen total kuriose Sachen dabei raus. Ja, das finde ich manchmal ganz, ganz schwierig. Jesus ist ja interessant. Was hat er gemacht? Er wurde Mensch wie wir. Und trotzdem hast du, wenn du Jesus begegnet bist, haben die Leute immer irgendwie gedacht, der ist zwar einer von uns, der redet wie ich. Ich verstehe den. Aber der gehört woanders hin. Da wird eine Sehnsucht geweckt nach Ewigkeit. Da kriegen einen Hunger. Da will ich auch hin. Ja? Und so konnte er frohe Botschaft bringen. Ja? Man kann Ghettos schaffen mit der Sprache, mit Bildern, mit Treffen. Ich finde es zum Beispiel auch ganz komisch, dass wir Christen immer, wenn irgendwas läuft, Geistliches oder fast immer, dann trifft man sich hinter Kirchen oder Gemeindemauern. Das ist mir aufgefallen. Es gibt ganz wenige Aktionen, die irgendwo in der Welt draußen passieren. Wieso eigentlich? Kann man sich doch fragen, oder? Wieso muss man Bibel lesen und sie dabei verstecken hinter Kirchenmauern? Zum Beispiel. Tut man ja woanders auch machen, oder? Und vielleicht kann es dann passieren, dass irgendwelche Leute fragen, hey, was das ist da? Ja, dann erklären wir fröhlich. Bibel lesen, was? Ja. Okay. So, die dritte Möglichkeit, und das ist wahrscheinlich die schwierigste, die Kultur durchdringen und sie von Gott her prägen. Und da lesen wir, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Er lernt und studiert die Kultur, kennt die Bräuche, kann ihre Sprache, aber er vermischt sich nicht damit. Und deswegen habe ich das erste Kapitel für mich überschrieben, Lernen die Sprache Babels. Du musst in dieser Welt verstanden werden. Wir müssen es lernen, die Kultur Gottes, das Wesen Gottes, die Art Jesu zu übersetzen, sodass es unsere Freunde kapieren. Und da meine ich ja ganz zentrale Begriffe wie Gnade, Gerechtigkeit, vor Gott gerechtfertigt sein, wie Sünde, wie Buße, wie Umkehren. Versteht denn das heute noch irgendwer? Wir haben ja selber schon Probleme mit diesen Begriffen wie Sünde und Gnade und Gerechtigkeit. Also lernen diese Dinge zu übersetzen in Sprache und Bilder dieser Welt. Lerne die Sprache Babels, aber vermisch dich nicht damit. Und das ist die große Schwierigkeit und das ist die große Kunst. Und da werden wir im Laufe der Zeit von Daniel noch ein bisschen was lernen, wie er das auch gemacht hat. Ja? Wie ist das möglich? Ja? Daniel hat gewusst, es konnte ihn seinen Kopf kosten. Und er kommt dann mit dieser Bitte zum obersten Hofmanager da und sagt, ja, wir wollen diese Speise nicht. Es ging so gar nicht so sehr um diese Speise, sondern es ging viel mehr darum, ich will mich nicht vermischen hier. Und dann sagt dieser, naja, wenn ich das dem König sage, bin ich erstens mein Job los und zweitens mein Kopf, also das riskiere ich nicht. Und was sagt der Daniel? Ziemlich clever, was er da macht, oder? Versuch's doch einfach. Lass uns einen Versuch machen, auf Zeit. Und dann schauen wir nochmal. Und wenn wir schlechter ausschauen als die anderen und wenn wir schlechter lernen und schlechter abschneiden, dann zieh dein Programm durch. Genial, was er da macht, oder? Also versuch's doch einfach. Ich habe mich gefragt, wo sind wir als Christen in den Machtzentren dieser Welt präsent? Und ich glaube, dass wir ziemlich pennen. Was sind so, hat es wer von euch einmal gehört, was sind die kulturprägendsten Bereiche dieser Welt? Was gehört dazu? Wer weiß das? Habt ihr schon mal von den sieben Bergen der Gesellschaft was gehört? Sagt euch das was, oder die sieben Hügel der Gesellschaft. Ja. Da geht es darum, was prägt unsere Gesellschaft? Und das erste ist Kunst, ganz massiv. Und zu Kunst gehört jetzt nicht nur die darstellende Kunst, wie Bild, Theater und so weiter, sondern da gehört alles dazu, Literatur, Musik, Film und so weiter. Ja. Also wo sind spitzenmäßige Christen unterwegs in der Kultur, die prägen? Frag dich das einmal. Also Kultur ist so ein ganz stark prägender Bereich. Und wenn du Radio hörst, dann ist dir das ziemlich schnell klar, wenn du irgendein Liedl hast, das wird auf der Ö3-Playlist einfach einen Monat lang durchgenudelt. Jede Stunde einmal. Ja. Okay, irgendwann hast du es so drin, dass du hörst den ersten Takt und du weißt genau, was kommt. Ja. So, Medien ist ein zweiter so ein Riesenbereich. Da gehören natürlich Printmedien dazu, Social Medias und so weiter und so fort. Wer steckt da dahinter? Wer ist da mit drin? Bildung ist ganz stark. Ja. Interessanterweise ist Bildung noch ein Bereich, wo relativ viele Christen irgendwo mit drin sind. Und das finde ich gut. Aber wenn ich so manches höre, was vom Bildungsministerium kommt, denke ich mir, meine Güte, irgendwie kann man da nicht irgendwie einen gescheiten Mann oder eine gescheite Frau hinstellen. Ja, wäre ja spannend. Okay, Wirtschaft. Wirtschaft ist ein nächster so Bereich. Und es gibt in der Wirtschaft ein paar sehr, sehr spannende Figuren. Du bist aus der Nähe von Tübingen, oder? Wie heißt du nochmal? Sabine. Wie? Sabrina, okay, Entschuldigung. Aus eurer Ecke, aus dem süddeutschen Raum, da kommen sehr, sehr viele fromme Unternehmer. Und die haben enorm viel geprägt und verändert. Aus der Schweiz weiß ich zwei Riesenunternehmer. Der eine ist der Chef von Victorinox. Das sind diese Taschenmesser, der Senior. Tiefgläubiger Mann. Und ich habe ein paar Schweizer Freunde, wenn die unterwegs waren, die wurden immer gesponsert von Victorinox für irgendwelche Riesenkongresse. Deichmann ist auch so ein Typ. Bosch, der alte Bosch ist auch so einer. Die haben die Welt ganz entscheidend mitgeprägt durch ihr Christsein. Und sie waren Spitzenunternehmer. Ja? Sie waren Spitzenunternehmer und haben gesagt, wir liefern beste Arbeit und das ist unser Zeugnis. Und die haben auch kein Hehl daraus gemacht, dass sie Christen waren. Politik ist ein nächster so prägender Dings. Und wir hatten hier einen lieben Kollegen, der war recht lang bei uns mit im Team und der hat immer gesagt, ich will in die Politik. Dann war er lang Sprecher bei uns im Parlament vom Justizminister, glaube ich. Und jetzt ist er schon seit einiger Zeit in Brüssel und er ist einer der Sprecher vom Juncker. Und er hat gesagt, ich will in die Machtzentren. Nicht, weil ich machtgeil bin, sondern weil ich einen Unterschied machen will. Und du merkst, wenn du solche Leute hast, dann brauchst du andere Leute dahinter, die für die beten. Ja. Dann haben wir noch zwei, Familie und Sport. Wieso das Familie und Sport zusammengenommen wird, das weiß ich nie genau, aber das wird irgendwie so benannt gehalten. Und Kirche. Kirche ist auch sowas. Ja. Und da denkst du manchmal, ah, okay, es wäre schön, wenn wir solche Leute wie Daniel da an der Spitze der Kirche hätten. So, das sind so Bereiche, wo die Kultur geprägt wird. Und du merkst jetzt als Christen, wir verkriechen uns gern. Und vielleicht wäre es doch dran, dass wir sagen, als Gemeinde und als Jugend, die Besten und Begabtesten, die fördern wir und wir identifizieren die jeweiligen Spitzenpersonen aus diesen Bereichen, weil wir sie dort hineinkriegen wollen. Wir wollen die dort hineinkriegen, damit sie einen Unterschied machen und ganz entscheidend prägen. Mich hat entscheidend ein Spitzensportler geprägt. Es war ein Schweizer Skifahrer, der alles gewonnen hat. Die meisten von euch, denen sagt das eh nichts mehr. Pirmin Zurbriggen war das damals. Der hat alle Disziplinen gewonnen. Und der hat in einem Interview gesagt, ich brauche Gott in meinem Leben und das Gebet mit ihm, wie das tägliche Atmen. Ich brauche das tägliche Gebet, wie das Atmen. Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert nicht. Und es hat mich beschäftigt, weil er im Spitzensport wirklich gut war und ich mir genau diese Frage gestellt habe, kann ich im Spitzensport Christ sein leben? Und ich habe an ihm gesehen, es funktioniert. Der Weg war dann ein anderer und nicht, okay, ist halt passiert. Aber der hat mich geprägt. Und vielleicht kennst du wen, den du begleiten und fördern kannst, oder vielleicht kennst du jemanden, oder ja, du schaust in den Spiegel und sagst, okay, vielleicht ist es mein Weg, da hinein. Und dann sammelt ihr Leute wie der Daniel. Das ist nämlich seine Überlebensstrategie und da höre ich jetzt auf damit. Er war nicht allein. Er hat sich seine drei Kumpels geholt und hat gesagt, wenn, dann gemeinsam. Und dann steht, und der Herr gab Daniel und seinen Freunden Gnade in den Augen von Aspenas. Und der Herr gab ihnen Weisheit und so weiter.